So, ich begrüße die Hörer zur ersten Folge des Fotografie-Coaching-Podcasts von Lars Wunderlich. Mein Name ist Benjamin Weinand, ich bin Podcaster und großer Fan von Lars Wunderlich und seiner Arbeit. Und bei mir ist Lars Wunderlich. Willkommen im eigenen Podcast, Lars.
Vielen Dank, schönen guten Abend, Benny.
Ich habe gedacht, wir machen das jetzt und sammeln mal bei Instagram. Ein paar Leute haben Fragen eingeschickt. Ich habe die mal so für dich so vorstrukturiert. Ich habe ein paar eigene Sachen, die mich an dir und deinem ganzen Tun interessieren, noch mit reingepackt. Und das Erste, weil wir auch so ein bisschen mit dem Gedanken spielen, den Podcast Bildsprache zu nennen, wäre so die Frage, wie wichtig ist dir Bildsprache? Du hast in einem vorherigen Gespräch schon mal davon gesprochen, dass du im Coaching viel Bildsprache, individuelle Bildsprache mit deinen Coaching-Teilnehmern entwickelst. Was kann ich mir jetzt unter Bildsprache vorstellen und was ist so, ja, das, was daran individuell sein kann bei jedem Fotografen?
Naja, wenn man erstmal von Fotografie spricht und von Coaching oder von Fotoseminaren, dann geht es meistens immer um fotografische Technik, so um Blende, Belichtungszeit, ISO-Zahl und diese Einstellungen. Oft wird vergessen, dass es eine Bildsprache gibt. Es gibt vielleicht auch Regeln für Ästhetik, goldener Schnitt oder andere Regeln, die es da gibt, aber die Bildsprache ist etwas sehr Individuelles. Ich habe diese Bildsprache in meinem Studium kennengelernt, habe festgestellt, dass jeder einen sehr eigenen Blick hat, jenseits der Ästhetik, jenseits der Formen und dass Blende, Belichtungszeit, ISO-Zahl schon sehr wichtig sind, dass also die fotografischen Grundlagen sehr wichtig sind, um zu wissen, wie dieses Handwerkszeug Fotoapparat funktioniert, aber die Bildsprache, der Blick, das eigene Sehen ist etwas ganz Wesentliches, um besondere Bilder zu machen. Mhm. Und damit beschäftigen wir uns in den Coachings in erster Linie.
Also heißt das, weil ich habe es noch nicht so ganz verstanden, Bildsprache, wenn du jetzt, sage ich mal, 10 Bilder von einem Fotografen siehst und du müsstest die Bildsprache analysieren oder dir einen Eindruck davon machen oder sagen, hey, das ist die Bildsprache von diesem Fotografen. Geht es dann darum, welche Ausschnitte der Welt derjenige nimmt oder wenn er ein Motiv hat, wie er das Bild komponiert? Oder geht es dann am Ende darum, ja, okay, es ist halt schwarz-weiß, es ist irgendwie matt oder er benutzt immer dieselben Techniken, Überbelichtungseffekte, was weiß ich was. Also was ist es am Ende, was eine Rolle spielt?
Bildsprache ist kein Stil, ist keine äußerliche Form, sondern es ist wie tatsächlich das Timbre, der Sound einer Stimme. Und das gibt es auch in der Fotografie. Am einfachsten ist es vielleicht zu erkennen, in meinen Seminaren machen wir das so, dass mehrere Teilnehmer am gleichen Ort dasselbe Thema fotografieren. Das Spannende ist, dass nie dieselben Bilder rauskommen, sondern jeder einen eigenen Blick hat, der sich vielleicht ähnelt zu anderen Blicken, aber der doch sehr unterschiedliches zu anderen Teilnehmern. Und da wird so eine Bildsprache sehr deutlich.
Das heißt also, nimm mal ein Beispiel, wie würdest du so eine Bildsprache dann bezeichnen? Fällt dir jetzt akut jemand ein, wo du mal so die Bildsprache eines einzelnen Fotografen beschreiben könntest?
Wenn wir zum Beispiel in den Fotokursen, bekommen die Teilnehmer immer ein Thema. Das Thema heißt vielleicht Heimat und dann fotografieren sie auf einem Münchner Markt oder in der Stadt und sammeln Bilder. Und dann kommt einer zurück, ein Teilnehmer, und der hat die ganze Zeit irgendwelche merkwürdigen Abfalleimer zum Thema Heimat fotografiert. Weiß auch nicht, wie er da drauf kam. Und merke ich dann so im Kurs, wie alle anfangen zu lachen, weil Abfalleimer irgendwie nicht so das erste Bild ist, was einem so zum Thema Heimat einfällt. Aber das ist so ein eigener Blick, den er da erstmal entwickelt hat, aufgrund dieses Themas, das gestellt wird. Eine andere Teilnehmerin hat Blumen fotografiert, hat irgendwelche Blumen, die da im Schaufenster hingen, fotografiert, also die, so ein anderes Motiv gefunden und das immer wiederholt, immer ähnliche Farben auch verwendet. Also während der eine Teilnehmer vielleicht eher in Grautönen seine Abfalleimer fotografiert hat, hat die andere sehr bunte Bilder gemacht. Und da wird so ein Timbre in der Bildsprache spürbar.
Der verstehe. Das heißt, dann sind am Ende so Adjektive entscheidend wie, okay, Lebendigkeit oder morbide etc. So könnte man eine Bildsprache bezeichnen.
Mhm,
okay,
genau.
Verstehe. Wir haben eine, fand ich ganz interessant, auf Instagram hat jemand gefragt, was ist das Mächtigste an einem Bild? Die Frage will ich dir einfach mal so an den Kopf werfen, weil es ja auf unterschiedliche Arten auch gedeutet werden kann.
Echt spannende Frage, weil da ja auch so Macht drin steckt. Also Bilder haben ja einen großen Einfluss auf unsere Wahrnehmung, auf unser Tun und unser Handeln. Ich glaube wirklich, das Mächtigste ist wahrscheinlich dieses vermeintlich Authentische eines Fotos. Also wir glauben ja das, was wir da sehen. Wir halten das für echt. Ich formuliere es extra so ein bisschen vorsichtig, ob das wirklich echt ist, was wir sehen, ob das nicht ein Ausschnitt ist von Realität. Das können wir nicht genau prüfen, aber wir halten Bilder für sehr echt. Wir nehmen sie als das, was sie sind. Und da liegt eine große Kraft auch in der Manipulation, aber auch in der, natürlich auch in der schönen Wahrnehmung von Dingen und der Beschreibung von Welt. Also Fotografie ist sehr nah an der Realität, an dem, wie etwas wirklich ist. Und dieses vermeintlich Authentische, das hat schon eine große Kraft und eine große Wirkung auf uns.
Aber ist es denn am Ende authentisch oder ist es ein Trend in der Fotografie, weil Fotografie vielleicht auch zum Teil immer ein schöneres Bild von der Realität gezeichnet hat und dann irgendwie die Bewegung reinkam, jetzt machen wir authentische Bilder und wir zeigen nur noch Obdachlose, die im eigenen Erbrochenen liegen, weil auch das dann die Realität ist und hat man das dann als authentisch praktisch geframed. Als eine Art Gegenbewegung zu dieser, wie soll ich sagen, oberflächlichen Art der Realitätsabbildung oder wie siehst du das?
Naja, spannend ist ja, dass es seit es Fotografie gibt, mit der Fotografie diskutiert wird, ist das authentisch oder nicht? Also das Thema Bildbearbeitung, ja, die Retusche an Bildern. Ist das in der Fotografie erlaubt? Das würde man in der Malerei überhaupt nicht fragen. Also wenn ein Maler ein Bild malt, ein Künstler oder ein Bildhauer eine Skulptur erstellt, dann würden wir natürlich sagen, dass das nicht ganz die Realität ist, sondern dass da eine starke Interpretation da ist. Diese Diskussion ist in der Fotografie schon immer da, dass wir nach diesem Authentischen fragen. Also Bilder, ob wir wollen oder nicht, werden immer nach dieser Authentizität hinterfragt. Das haben wir ja jetzt mit KI auch, dass bei der KI wir wissen wollen, ist das manipuliert oder ist das nicht manipuliert?
Denkst du denn, dass, also klar, also authentisch in Form von, hey, das Bild wurde bearbeitet, nicht bearbeitet und bildet ab, was praktisch das Motiv hergegeben hat, okay. Aber die Motivauswahl, darauf will ich nochmal eingehen. Das ist ja auch eine Frage. Ne? Also ich kann jetzt Situationen, zum Beispiel jetzt ganz aktuell Kriegssituationen, Handlungen im Krieg, kann ich von der einen Seite fotografieren, framen, von der anderen Seite etc. Wären wir wieder bei der Frage nach der mächtigen Sache am Bild. Aber auch da ist ja das Authentische, dass bildet es denn die Realität ab, ist die große Frage am Ende. Ne? Also unabhängig von der technischen Komponente, wie siehst du da die Macht eines Bildes, sag ich mal?
Also kleines Outing, mir ist es noch nie gelungen, eine Situation authentisch zu fotografieren. Allein der Ausschnitt, den ich wähle, zeigt nicht, wie die Situation wirklich ist. Vielleicht so ein Beispiel, man steht am Starnberger See bei Schloss Berg, hinten gibt es die Gastronomie und man hat aber einen wunderbaren Blick auf den Sonnenuntergang, ein einsames Segelboot fährt über den Starnberger See und man macht ein Bild und der Betrachter hat den Eindruck, der einsame Wanderer hat jetzt am Starnberger See den einsamen Sonnenuntergang fotografiert. Im Hintergrund ist aber die Gastronomie. Jemand ruft ganz laut, mein Bier ist alkoholfrei. Was ist hier los? Also es gibt ganz viel Lärm im Hintergrund. Das ist auf dem Bild nicht mit drauf. Das ist in vielen Landschaftsfotos übrigens oft so, dass das vielleicht heutzutage Bilder sind, wo ganz viele Touristen vielleicht an demselben Ort stehen, aber man doch sehr versucht, diese Situation ohne Menschen sehr einsam und romantisch zu fotografieren. Und wir glauben dieser Romantik auch, wenn wir das auf dem Bild sehen, im ersten Blick.
Noch da gibt es wieder diesen Trend, wenn ich jetzt an Instagram denke, dass gerade diese Instagrammable Places sozusagen dann in einem größeren Ausschnitt gezeigt werden und da Reels gemacht werden, wo halt jemand gefilmt wird, wie er sich in dieser einsamen Szenerie praktisch in Szene setzt und dann allerdings der Schwenker kommt halt praktisch zur Seite, wo alle 100, 200 Leute in einer Reihe stehen und halt auf diesen sehr individuellen Moment dann warten. Und auch das ist ja dann auch wieder eine sehr machtvolle Möglichkeit, die dieses Bild hat, oder das bewegte Bild da hat, zu zeigen, hey Leute, lasst euch nicht verarschen an der Stelle. Gell?
Genau, und das ist aber die andere Geschichte, die stimmt ja vielleicht auch nur halb. Es ist ja trotzdem ein schöner Ort. Ja, und das, wenn er einsam wäre und verlassen wäre, wäre er auch vielleicht so romantisch, wie man ihn gerne fotografiert hätte.
Ja, das ist so. Gibt es, wir haben, Kali fragt, gibt es Bilder, die du bereust? Das fand ich auch eine total tiefe Frage. Vielleicht lag es daran, dass auch wenig Platz in diesem Fragekästchen auf Instagram ist oder so. Also ich finde die Fragen mit wenig Worten wirklich eine Tiefe angebohrt, würde ich sagen, oder? Gibt es Bilder? Ich meine, ich kenne viele Bilder von dir. Gibt es Bilder, die du bereust? Vermutlich kennt man die dann nicht.
Muss ich drüber nachdenken, aber das Wort bereuen ist auch interessant. Also ich würde sagen, nein. Es gibt, also ich behandle Bilder wie Kinder, die kommen auf die Welt, sie werden gemacht, sie passieren. Bei mir ist das ja eine intuitive Entscheidung. Ich löse aus und dann sind die da. Und es ist erstmal nicht meine Aufgabe, sie zu bewerten. Ich behandle Bilder wie Kinder. Und wenn ich jetzt Eltern bin, dann ist ja meine Aufgabe als Papa nicht zu versuchen, dass das Kind so wird, wie ich mir das vorstelle, sondern dass das Kind vielleicht einen Platz in der Gesellschaft findet, wo es respektiert, wo es anerkannt wird, wo es ein gutes Leben führt. Und das versuche ich mit Bildern. Insofern ist das kein Bereuen. Vielleicht landen bestimmte Bilder nicht an dem richtigen Ort und das tut dann weh, dass sie nicht an der richtigen Stelle sind, aber das liegt nicht an den Bildern, die entstehen. Also was? Bilder zu bereuen, es wäre wie Kinder, die man bekommen hat, nicht zu mögen.
Was ist der richtige Ort für ein Bild?
Das hängt tatsächlich vom Bild ab. Also es gibt Bilder, die funktionieren ja super auf Instagram. Ja. Henri Cartier-Bresson, ein Fotograf, ein Straßenfotograf im letzten Jahrhundert, hat gesagt, ein Bild ist dann gut, wenn man länger als 2 Sekunden drauf schaut. Das ist auf Instagram etwas schwierig. Das sind einfach andere Bilder, die da funktionieren. Es gibt eben Bilder, die in Büchern, an der Wand, in Ausstellungen funktionieren. Das sind dann andere Orte und da gehören dann vielleicht auch andere Bilder hin, als die Bilder, die zum Beispiel auf Instagram landen.
Ich erinnere mich die ganze Zeit, als du eben so über authentische Bilder gesprochen hast oder Macht in einem Bild, wie mich an die Serie erinnert oder den Auftrag, den du hattest in, weiß ich, ich glaube, es war hier in München, ich glaube in den 90ern auch, aber vielleicht erzählst du das mal ausführlicher, in der Suchtstation, die du da, oder in dieser Drogenausgabe,
Ja, das war
Methadon-Programm-Spritzenausgabe,
so
so.
ein Kontaktcafé und das war
Kontaktcafé.
ein, nannten die das genau, und das war also so eine erste Kontaktstelle für die Drogenabhängigen. Und das sollte quasi ein Buchprojekt sollte das werden, um eben auch ja, Förderer zu generieren, die Spenden Gelder bereitstellen, um diesen Verein zu unterstützen. Und die Bilder sollten sehr authentisch wirken. Sie sollten sehr echt sein. Genau. Ich habe das leider sehr wörtlich genommen und habe dort eine ganze Weile, mehrere Tage dann auch in diesem Kontaktcafé verbracht. Man konnte dort auch, die hatten auch so Übernachtungsstellen, wo dann auch die Drogenabhängigen übernachten konnten. Und die hatten dann immer so Vorstellungen. Also sie, das war schon ein Café, aber dort hat niemand Kaffee getrunken, und die erste Idee, die man dann so hatte, man stellt also quasi, also zwei Drogenabhängige setzen sich an einen Tisch und dann wurde ein Kaffee hingestellt, so als wäre es eine schöne Situation. Das Spannende war, die beiden haben komplett geschlafen und alle Viertelstunde ist quasi der, also der Kellner, würde ich mal so formulieren, vorbeigekommen und hat am Puls gemessen, ob beide noch leben. Das war so die Grundsituation, die ich so kennengelernt hatte. Und habe das natürlich auch, diese hängenden Arme, weil es sehr authentisch ist, der kalte Kaffee, der am Tisch steht. Ich habe das, glaube ich, etwas zu authentisch fotografiert. Die Bilder sind leider nicht so gut angekommen, die waren zu echt, fühlten sich doch zu negativ an.
Jetzt hast du aber, weil darauf will ich hinaus, nicht nur ja diese Motive so gewählt, wie du sie gewählt hast, sondern die haben ja auch alle so einen bestimmten Farbton, so eine bestimmte Bewegung irgendwie drin. Also die wirken alle schon so wie so ein 90er Jahre, ich sag mal so, ich habe sofort so an Fear and Loathing in Las Vegas, den Film so gedacht, ne? So, wo ich dachte, es ist schon so ein bisschen so Arthouse-mäßig und erinnere mich an den einen, der so schief über den Flur wankt in so einem ärmellosen Shirt. Ist das dann was, was im zweiten Schritt kommt, wo man sich als Fotograf fragt, ich habe jetzt auf der einen Seite diese Szenerie, die ich abbilden will, so authentisch wie möglich, dass das jetzt in dem Fall, ne, mal, lassen wir mal beiseite. Aber ich will das so authentisch wie möglich abbilden. Das war ja dein Ziel. Und im zweiten Schritt überlege ich dann auch vor Ort, welche technischen Möglichkeiten nutze ich da? Wie mache ich die Blenden? Wie ist die Belichtung? ISO, dieser ganze technische Aufbau, um dann am Ende dieses Bild zu bekommen. Ist das der zweite Schritt, der da stattfindet in so einem Prozess, in so einer fotografischen Arbeit dann?
Es gibt verschiedene Ansätze in der Fotografie, aber ich arbeite immer aus dem Inhalt heraus. Also ich überlege mir, was soll umgesetzt werden und welche Technik verwenden wir dafür. Und in diesem Fall habe ich mit einfachen Reportagekameras, mit dem vorhandenen Licht, mit ganz wenig Technik, ohne Blitz, ohne großen Schnörkel gearbeitet, um eben diese Wirkung des Authentischen darzustellen. Nochmal, ob das authentisch war, wage ich sehr zu bezweifeln, weil das war mein Blick, wie ich da drauf schaue. Und wenn ich die Bilder jetzt anschaue, dann haben die auch was Romantisches. Und zwar auch in dem Farbton und in diesem Weichen, in dem Verwischten. Ich führe keine Menschen vor, die Drogenabhängigen sind nur von hinten zu sehen, ganz bewusst, nicht weil es da irgendwie ein Verbot gab, sondern einfach auch, um würdevoll damit umzugehen, auch in einer Distanz und einem Abstand.
Helbi fragt, für welches Learning innerhalb der Fotografie hast du am längsten gebraucht?
Meiner Intuition zu vertrauen. Also zu vertrauen, dass das, wie ich das mache, mit diesem eigenen Blick, mit dieser eigenen Bildsprache, dass das gut sein könnte. Das hat sehr lange gebraucht. Man ist ja dann erstmal auch so von der Technik begeistert am Anfang. dass man das toll hinkriegt, dass da so eine Schärfe drin ist, dass die Bilder gerade sind, dass die Dinge sichtbar sind, das ist so ganz am Anfang. Und ich hielt mich auch als junger Fotograf für einen auch politisch wichtigen Fotografen. Ich habe so eine Serie auch über die Wendezeit gemacht und so auch politische Bilder fotografiert. Das war auch erfolgreich und ich habe viele Ausstellungen damit gemacht, aber das hatte gar nicht so viel mit mir zu tun. Ich habe dann festgestellt, dass die Bilder, die sich in Ausstellungen eher verkaufen oder auch auf, die dann so eine Berührung bei dem Betrachter ausgelöst haben, eher so eine leichte Ironie hatten, so einen Witz, vielleicht eine Melancholie, Bilder, die so nebensächlich waren und nicht die so eindeutige Aussagen hatten. Und das konnte ich jahrelang nicht zulassen, solche Bilder zu zeigen, weil ich diesen Wert dieser Bilder für mich gar nicht erkannt habe und auch gar nicht gesehen habe, dass ich das mache oder könnte. Da mussten andere mich mit der Nase aber richtig heftig drauf stoßen und sagen, nimm bitte dieses Bild.
Begegnet dir genau diese Problematik selbst jetzt auch, wenn du Coachings gibst, für Coaching-Kunden, die zu dir kommen? Ist das so das, wo du so deinen Schwerpunkt dann hast? Oder was würdest du sagen, begegnet dir es oft?
Ja, am Ende ist das, wir haben natürlich im Coaching viele technische Fragen, die wir besprechen, aber wir kommen immer wieder drauf, dass man so in seiner eigenen Bildwelt als Fotograf gefangen ist und andere Bilder sehen, die man selber nie in die engere Wahl bringt.
Du
Das ist so
sagst
ein
ja,
Wesen auch des Coachings, weil man hat selber keine Ahnung von seiner eigenen Bildsprache.
okay, du sagst ja, Bildauswahl ist bei euch dann ein Riesenthema, auch wenn du jetzt mit Leuten arbeitest, die so ein Buch machen, eine Ausstellung oder sowas, dann hat natürlich jeder Fotograf so seine Babys. Ist ja wie, ein bisschen wie beim Buchschreiben auch, ne? Sagt man immer so, nicht kill your idols, kill your, also streich am liebsten, streich im besten Fall deine liebsten Passagen raus sozusagen. Ist das so, dass du da mit so einem Wegweiser bist dann für denjenigen? Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Legen dann die Leute 100 Bilder hin und er sucht seine 5 Lieblinge raus und du sagst ja, die sind aber irgendwie alle ziemlich nichtssagend und guck doch lieber mal hier die 5 an oder wie läuft das?
Also Geschmack ist ein ganz schlechter Berater. Und also so der eigene Geschmack auch. Und für sich selbst zu produzieren, das ist ja alles in Ordnung. Und ich hatte an der Fotoschule einen Lehrer, dem habe ich immer meine Lieblingsbilder gezeigt. Der kam übrigens aus Stuttgart, hatte so einen weißen Bart und hat immer nie gesprochen und hat immer nur so gegrummelt. Und dann habe ich ihm immer meine Bilder gezeigt und hat er auch immer so gegrummelt. Und dann war ich mal sauer und habe es auf den Tisch gehauen und habe gesagt, ja, ist das jetzt ein gutes Bild oder nicht? Und dann hat er gesagt, ja, wenn es dir gefällt, dann hängst du es übers Bett. Das fand ich sehr spannend. Es klingt böser, als es eigentlich gedacht ist. Oder es ist eigentlich nicht, Entschuldigung, ist eigentlich nicht so böse gedacht, wie es klingt. Es gibt Bilder, die man persönlich gut findet, und das sind Bilder, private Bilder, die man sich über das Bett hängen kann, so meinte er das. Und dann gibt es Bilder, die in Kommunikation treten mit anderen. Und das sind Bilder, die jenseits des eigenen Geschmacks stattfinden. Und genau das, damit beschäftigen wir uns im Coaching, mit Bildern zu kommunizieren, andere vielleicht neugierig zu machen auf einen Blick, auf eine Sehweise, so wie man es bisher vielleicht noch nicht gesehen hat.
Du hattest eben das Zitat schon mal genannt, so dieses, hey, wenn man länger als 2 Sekunden auf ein Bild schaut, ist es natürlich schwierig, so Qualitätsstandards, da Ranglisten zu machen, wenn es um die Bewertung von Bildern geht. Jetzt könnte man aber sagen, naja, wenn ein Fotograf eine Ausstellung macht von 20 Bildern oder 30 und es gibt 2 Bilder, wo die Leute extrem lange davor stehen, sich lange damit beschäftigen. könnte man jetzt mal naiv einfach sagen, hey, das sind die zwei besten Bilder vom Fotografen, unabhängig davon, ob der Fotograf sie selber mag oder nicht.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Bilder, die Henri Cartier-Bresson in seine Bücher gepackt hat, nicht seine Lieblingsbilder sind. Mhm. Und da helfen andere. Und auch in der Kombination, das zusammenzubauen, das zu kombinieren, mit Geschichten zu verbinden. Es gibt eben einen tollen Bildband apropos Paris, wo er Paris fotografiert und wo man dann so über die Jahrzehnte so durchwandert. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass da Bilder auch in die engere Wahl kamen, wo er gesagt hätte, die nehmen wir eigentlich nicht. Ich habe das in meiner Arbeit ständig. Ich muss ständig Bilder wählen, die ich gar nicht in der engeren Wahl haben wollte. Das entscheiden meine Kunden, das entscheiden Freunde, befreundete Fotografen entscheiden das, gucken auf Bilder. Und diesen Rat weiß ich sehr zu schätzen, weil ich selber natürlich von meinem eigenen Geschmack geleitet bin und von dem, wie es wirklich war. Und wie es wirklich war, ist am Ende nicht mehr so richtig entscheidend, auch wenn der Betrachter immer sagen wird, das ist authentisch.
Das ist ja die Urfrage so im künstlerischen Schaffen. Ne? Also so, egal, wenn du jetzt in welche Subkultur du gehst, Musik etc., ne? Also die, weiß ich nicht, in der Metal-Szene, früher in der Punk-Szene, Gott weiß was, die Leute, die dann, ne, die waren Klassiker, waren dann irgendwie auf der B-Seite irgendwo und so weiter. Und sobald ein Lied zu populär war, oh mein Gott, dann war man raus am Ende des Tages. Jetzt würdest du sagen, in der Fotografie, wenn jetzt diese Analogie stimmt, die ich eben so in den Raum geworfen habe mit der Ausstellung und den zwei Leuten, die zwei Bildern, die extrem frequentiert werden, wo lange Leute davor stehen. Das sind ja dann am Ende, in der Analogie zur Musik, wären das ja die Popmusik, die Chartstürmer sozusagen. Ist das dann noch vereinbar irgendwie mit einer künstlerischen, ja, wie soll ich sagen, mit so einem, also ist das vielleicht auch mit dem Ego des Künstlers dann vereinbar mit dem Fotografen, dass es am Ende darauf hinausläuft? Wenn du sagst, du gehst viel in Dialog mit anderen Fotografen, wenn es um eine Bildauswahl geht. Das sind ja sozusagen Testabfragen des Marktes. Man prüft, hey, was löst was aus in den Leuten? Wenn was in zwei Leuten auslöst, in drei, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es auch in 3000 Leuten was auslöst. Ist das... Gibt es diese Diskussionen in der Fotografie dann nicht ständig, dass jemand sagt, hey, ist es egal, was die Masse dazu sagt, auch wenn das keinen interessiert, dieses Bild muss raus und wenn ich am Ende nur verstehe, dann soll es so sein. Das ist doch wahrscheinlich auch die Urfrage oft so in der Auseinandersetzung in der Fotografie, genauso wie in der Musik oder in jeder anderen Kunstform, oder?
Ja, wo ich, so wie du das jetzt beschreibst, ich mache die Erfahrung nicht, ist das eher ein Mythos, dass ein Künstler Recht hatte. Künstler haben später dann Recht. Also ein Picasso hatte vielleicht Glück, dass er zu Lebzeiten erfolgreich war, aber es hätte genauso gut schief gehen können. Er war einfach zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und wurde erkannt und wurde gesehen. Und natürlich behaupten wir immer, dass unsere Dinge gut sind. Das wäre ja auch blödsinnig, das nicht zu tun. Ja, aber ob das dann wirklich gut ist, das entscheidet der gesellschaftliche Moment in so einem, und das kann 10 Jahre später oder 100 Jahre später völlig anders ausschauen. Deshalb ist das nicht so die Frage. Aber ich halte das auch nicht für so wichtig. Also das, ich halte den Prozess, den Entstehungsprozess, für sehr spannend. Für mich ist das Ergebnis, das Bild gar nicht so entscheidend, sondern wie es zu diesen Bildern kommt, auch zu dieser Bildauswahl. Und Fotografie ist ein sehr kommunikatives Medium. Das ist eben nicht einsam im Atelier sitzen und lange warten, bis einem eine Idee kommt, sondern man geht raus auf die Straße, macht ein Bild und es kann das Bild des Jahrhunderts sein. Und man bespricht das mit anderen, man stellt das zur Diskussion, es wird besprochen, es wird drüber geredet. Und wenn nicht drüber geredet wird, dann hat es vielleicht in dem Moment keine Relevanz. deshalb ist es noch lange kein schlechtes Bild, sondern es ist in diesem Moment einfach so. Aber dieser Prozess, dieses, wie es zu Bildern kommt, auch dieser Zufall, diese Intuition, dieses Nicht-Planbare, da liegt doch eine große Kraft. Da ist übrigens was Ähnliches mit guten Musikern, die vielleicht nicht nach Noten spielen, sondern doch so eine sehr eigene Interpretation dann haben, an die man sich immer wieder erinnert, an Dirigenten, die Orchester besonders dirigiert haben und man sich fragt, was ist eigentlich das Besondere, und es gibt keine Antwort darauf, sondern es bleibt ein Rätsel. Und so ähnlich ist es in der Fotografie, in diesem intuitiven Moment des Auslösens, da passiert eigentlich alles.
Gehen wir mal rein in die maximale Planbarkeit. Also stell dir vor, du kannst dir dein Motiv nicht nur im Hier und Jetzt aussuchen, sondern ich würde dir den DeLorean aus dem Film Zurück in die Zukunft von Michael J. Fox vor die Tür stellen und du könntest durch die Zeit reisen, ein Bild zu schießen, eine Situation einzufangen, gerne auch Personen deiner Wahl mitnehmen, vielleicht in die Szenerie noch mit reinpacken. Welcher Moment wäre das für dich?
Also ich habe den ja sogar erlebt, diesen Moment, aber ich war vielleicht etwas zu jung und habe mich noch nicht getraut. Das war der Mauerfall 1989. Und wenn ich nochmal zurückgehen wollte, um diese Zeit nachzuspüren, dann wäre das diese Zeit um den Mauerfall und die Wende, wie man das so schön sagt, um 89 rum. Das war eine sehr besondere Zeit, die mich als junger Mann sehr geprägt hat und die ich gerne fotografisch festgehalten hätte. Es gibt nur wenige Bilder tatsächlich von den Montagsdemonstrationen. Viele Bilder, die ich dann fotografiert habe, haben sich dann 10 Jahre später mit dieser Zeit beschäftigt und dieser Atmosphäre und den Gedanken, die damals um 89 stattgefunden haben.
Wo würdest du den Schwerpunkt dann beim Motiv wählen?
Wie meinst du das?
Ja, wo würdest du die Kamera exakt drauf richten, wenn du wirklich nur ein Bild jetzt hättest? Du hast ja immer den schönen Satz auch gesagt, weiß nicht, ob ich ihn zusammenkriege, gute Fotografen wissen, was heute belanglos ist, aber später nicht belanglos sein wird. Jetzt ist ja, habe ich ja mit der Zeitreisefrage, die von mir kommt, weil mich das total interessiert hat bei dir, so ein bisschen dich da ausgetrickst, weil du kannst ja in dem Moment aussuchen, von dem du Dinge aussuchst, von denen du weißt, dass sie in dem Moment völlig belanglos waren, aber nicht belanglos sein werden, weil du die Zukunft kennst. Ich hoffe, ich habe es nicht zu kompliziert ausgedrückt. Wo würdest du konkret deine Kamera? Wären es Gesichter, wären es die Regale im Konsummarkt irgendwo in Halle oder sowas, der vielleicht in seinen letzten Atemzügen ist oder sowas? Wo würdest du die Kamera exakt drauf richten?
Ja, andere Fotografen haben das ja zu der Zeit auch gemacht. Und bei mir wären es die Gesichter, die einfachen Gesichter, die Menschen, die auf den Montagsdemonstrationen unterwegs waren, die Volkspolizisten, die Stasi-Mitarbeiter, aber auch die Oppositionellen, die unterwegs waren, eben alle, die sich da vereint haben auf dieser Demonstration, wie ich das als junger Jugendlicher erlebt habe. Und da Porträts zu machen, diesen Mut zu haben, auch auf diesen Demonstrationen zu fotografieren. Das würde ich mir heute rückblickend trauen. Und es wären die Gesichter.
Fällt dir irgendwas ein, wo du sagen würdest, hey, heute haben wir eine ähnliche Situation, vielleicht nicht von einer ähnlichen Tragweite, Bedeutung, aber wo man einen ähnlichen fotografischen Schwerpunkt drauflegen könnte, vielleicht so als Tipp für junge Fotografen, die jetzt zuhören, die sagen, hey, wo ich suche unbedingt nach einem Projekt, nach irgendeinem Thema, für ein Buch, für eine Ausstellung etc. Gibt es da irgendein politisches Ereignis, wo du sagen würdest, jawohl, das würde anstehen?
Naja, also wir haben gerade die Hölle auf Erden. Es gibt so viele Kriege. Es gibt, also wenn etwas gerade boomt, dann ist es der Journalismus und die Bildberichterstattung aus den Krisengebieten. Also das sind die Wenn wir die nicht hätten, wüssten wir nicht, wie die Situation ist. Und da berichten ja ganz viele. Das sind natürlich alles keine schönen Ereignisse, aber das sind momentan die politischen Themen. Ich würde mir dann natürlich was anderes wünschen in der Erzählung der Fotografie, aber das sind natürlich momentan die wichtigen Themen, dass das gut und journalistisch gut aufbereitet dokumentiert ist.
Eine technische Frage kam rein, leider nur halb, da habe ich auch den Namen von dem Instagram-Follower jetzt nicht parat, der schreibt: Gestern habe ich es wieder mit einem Aufsteckblitz im Studio versucht, ist nicht gelungen und da war es abgebrochen. Kannst du dir vorstellen, was da nicht gelungen ist?
Also sowas ist gut auch dann im Einzelcoaching zu besprechen, aber der Tipp ist schon mal, also es ist ja anscheinend eine Studiosituation, wenn ich es so richtig verstanden habe, und dann ein Aufsteckblitz. Blitzen ist tatsächlich sehr tricky. Wir sehen ja das Licht nicht. Der Blitz blitzt da mit seiner 200stel oder 160stel Sekunde und dann ist irgendwas hell, aber wir sehen ja das Bild so nicht. Und deshalb können wir immer nur im Nachhinein irgendwie ahnen anscheinend, woran das liegt. Es ist vielleicht wichtig, Blitzlicht auch vom Umgebungslicht zu trennen. Also es gibt immer zwei Lichtquellen, einmal das Blitzlicht und einmal das Umgebungslicht. Und das Blitzlicht verlangt nochmal ganz eigene technische Einstellungen. Das wird jetzt aber sehr ins Detail gehen und das kann man aber gut in einer Coachingstunde gemeinsam miteinander durchspielen und dann wird das auch klarer, wie man das Umgebungslicht von dem Blitzlicht trennen kann und auch ein Gefühl für das Blitzlicht bekommt. Ich bin übrigens nicht so ein Fan vom Blitzen, weil das eben ein Hilfsmittel ist, so ein Vehikel, das natürliche Licht nachzubauen. In meiner Lehre musste ich immer blitzen. Ich habe ja erst eine Lehre gemacht, bevor ich Fotodesign studiert habe. Und in der Lehre haben wir alle Bilder geblitzt und so ein bisschen so aus Angst und aus Not heraus, weil wir das Licht überlisten wollten. Und in dem Studium habe ich, glaube ich, die 3 Jahre Studium nicht einmal den Blitz verwendet, sondern ich habe das vorhandene Licht sehen gelernt. Es hilft auch erstmal mit dem vorhandenen Licht zu fotografieren und dann zu schauen, was ist mit dem Blitzlicht eigentlich möglich. Wann kann ich den Blitz verwenden, um authentische, natürliche Lichtsituationen vielleicht nachzubauen oder gerade nicht und dieses Blitzlicht als so ein trashiges Effektlicht auch zu nutzen.
Ich will mich an der Stelle auch als absoluter Gegner des Blitzens äußern, gerade in Baden-Württemberg rund um Stuttgart, wenn ich da durch war, da wird geblitzt ohne Ende. Hört auf damit.
Ein anderer Blitz.
Hört auf damit. Lars, okay. Ich hoffe, die Leute hatten jetzt eine gute Zeit mit unserem Gespräch. Ihr könnt dem Lars auf Instagram folgen. Dort werden wir künftig nochmal zu Fragen aufrufen. Also Lars Wunderlich, Fotografie auf Instagram. Alle Produkte, Einzelcoachings und auch die Seminare, die du gibst, auf fotoseminare-münchen.de. Und verbreitet diesen Podcast hier, bewertet ihn auf den Portalen, die es gibt, iTunes, Spotify, bitte 5-Sterne-Bewertungen geben. Und ja, jetzt wünsche ich euch eine gute Zeit und habt eine tolle Zeit an der Kamera. Ciao.
Vielen Dank, lieber Benjamin, es war ein tolles Gespräch.